Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal hatten wir das Thema Erfolgsfaktoren in der Serviceorganisation. Ich finde die Serviceorganisation sowieso immer wird relativ stiefmütterlich behandelt in vielen Unternehmen. Und ich finde, gerade da laufen viele Probleme, Prozessschwierigkeiten zentral zusammen, ja, weil der Kunde ja Need und Bedarf hat, dass er irgendein Problem hat, was gelöst werden soll und meistens den Service anruft. Und das können Themen aus der Logistik sein, aus der Produktion, am Produkt selber, Marketing, also sehr vielfältig aus verschiedensten Abteilungen praktisch, können zentral in der Serviceabteilung Probleme des Kunden auftauchen, die auch helfen, in seinen gesamtunternehmerischen Prozessen besser zu werden. Wenn ihr das spannend findet und auch welche KPIs man vielleicht im Service-Team messen sollte oder ihr habt einen externen Dienstleister, rechnet ihr euch vielleicht zu viel ab. Wenn das alles spannende Themen für euch sind, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Control and Roll. Diesmal geht es um das spannende Thema Serviceorganisation. Und ich habe die liebe Bettina bei mir. Und am besten stellst du dich selber mal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, Bettina Paug mein Name. Ich bin Unternehmensberaterin, habe eine kleine Boutique-Beratung, die super spezialisiert ist. Und zwar eben genau auf das Thema Kundenservice. Also Kundenservice, Customer Experience. Ich selber mache das seit 2008, war lange alleine und seit 2022 gibt es eben Paug & Partners als spezialisierte Organisation mit ein paar mehr Leuten als mir und eben ein paar Kollegen, um die Breite des Wissens auch nochmal besser aufzustellen und einfach mehr Leute zur Verfügung zu stellen für das Thema.
Genau. Und wir kennen uns ja, deswegen da fand ich das so spannend. Ich glaube, wir sind schon länger vernetzt und haben früher mal zusammen bei eBay gearbeitet vor ganz langer Zeit. Und dann hattest du auf LinkedIn gepostet, da habt ihr, glaube ich, einen Vergleich der Kosten gemacht, was, wenn du outsourcest, ne, was deine Serviceorganisation in verschiedenen Ländern kostet. Also da auch der Hinweis, wenn ihr nachher, für alle, die das hören, ne, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne auf Bettina zugehen. Das war so ein bisschen, glaube ich, unser Auftakt, wo wir wieder mal nach Jahren ins Gespräch kamen und dann über alte eBay-Zeiten geschwelgt sind. Aber dann warst du vor ein paar Wochen bei uns im Zirkel und wir nehmen ja dann immer einen Podcast danach auf mit dem Referenten, der einen Impulsvortrag gehalten hat. Und ich fand das Thema immer so spannend und ich finde das immer so schade, dass oft Serviceorganisationen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, haben sie eigentlich gar nicht verdient. Und das ist auch so ein bisschen die Einleitung in das Thema. Also für alle, die wir haben 5 Fragen vorbereitet, das kennen die Hörer auch alle. Und für alle, die nicht bei der Veranstaltung dabei waren, du hattest Serviceorganisationen auch als entscheidenden Teil der Offer-to-Cash-Kette beschrieben, ne? Und das ist nämlich, finde ich, auch genau immer das Thema, was viele so verkennen. Und warum aus deiner Sicht spielt das denn so eine warum spielt eine starke Serviceorganisation eine so zentrale Rolle in der Kundenbindung und auch im Umsatz?
Ja, für mich ist das Thema Kundenbindung der erste Ansatzpunkt, weil der Umsatz kommt nach der Kundenbindung aus meiner Perspektive. Und Kundenbindung heißt natürlich, dass ich mit dem Kunden in Kontakt bin. Und wer ist denn mit dem Kunden in Kontakt wirklich? Der Kundenservice. Das heißt, der Kundenservice ist die Stimme, das Gesicht, teilweise die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen wissen wollt, was eigentlich los ist, wo die Probleme sind, die Kunden haben, fragt einfach mal eure Kundenservice-Organisation. Die wissen genau, wo es klemmt. Aber denen schlägt alles auf, was irgendwie schief geht. Die wissen auch, was die Kunden happy macht, wobei die Kunden meistens anrufen, wenn sie Probleme haben. Das heißt, genau der Service ist genau in diesem kritischen Punkt im Spiel, wo ein Kunde sagt, oh, irgendwie habe ich ein Problem mit dieser Organisation, Lieferung hat nicht funktioniert oder was auch immer. Und wenn der Service dann da gut funktioniert, habe ich einen loyalen Kunden gewonnen, der auch wiederkommt. Ne? Auf dieser Basis funktioniert ja auch Amazon sehr stark. Die haben das ja wirklich optimiert, ja, den Service wirklich in den Fokus gerückt, in dieser ganzen Organisation. Deswegen ist diese Schnittstelle im Service so wichtig für die Kundenbindung. Wenn es schief geht, wenn der Service schlecht war, dann verliere ich natürlich auch den Kunden. Aber wenn ich einen guten Service liefere an diesem Knackpunkt, wo der Kunde ein Problem hat, dann gewinne ich normalerweise eine sehr, sehr langfristige Kundenbindung. Weil der Kunde sagt, okay, selbst wenn was schief läuft, ich weiß, da ist jemand. Und das hat dann natürlich, um dann die zweiten Teil der Frage zu beantworten, den Impact auf den Umsatz, weil die Kunden werden wieder kaufen. Das zeigen auch entsprechende Statistiken.
Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich meine, wir kennen das ja auch von Rebuy, und ich war nachher, selbst da haben wir uns nachher in anderen Startups nochmal wieder getroffen, immer wieder. So, irgendwie hatten wir immer so eine begleitende Reise nachher bei Brands for Friends und Rebuy, und überall waren wir irgendwie immer wieder zusammen. Und aus dem Kontext kenne ich auch immer wieder, und du wahrscheinlich auch, dass ja auch der Kundenservice ein gewisses Budget zur Verfügung haben sollte, um auch den Kunden, und das ist, glaube ich, egal, ob B2B oder B2C, ne? Also im B2C, klar, da hast du immer so das Thema, ja, da kann der Kundenservice, und da muss er jetzt nicht irgendjemanden fragen, ne, um den einen guten Service zu bieten, ich löse das Problem, und ganz ehrlich, ich gebe dir auch nochmal einen 10-Euro-Gutschein, komm bitte gerne wieder, jetzt haben wir es ja erstmal gelöst, aber ich wollte dich auch nicht vergraulen und so weiter. Ich glaube, auch das kommt im B2B immer öfter, ja, dass auch da dieses Thema ist, dass die Customer Service Organisation eigentlich auch ein eigenes Budget haben sollte, um genau auch nochmal sehr kurzfristig alleine entscheiden zu können, um dem Kunden nochmal was Gutes zu tun, um genau diese Loyalität ja dann irgendwie herauszufordern, ne, und zu sagen, ich komme, ich regel das und ich gebe dir auch nochmal was on top. Das habt ihr das immer gehabt, oder gibt es auch Unternehmen, die dann da leider auch das ein bisschen stiefmütterlich behandeln und dem eigentlich kein eigenständiges Budget für solche Fälle geben?
Das gibt es ganz oft sogar. Also gerade auch alleine dieser Entscheidungsspielraum, was darf ich als Agent selber entscheiden, bis zu welchem Schadenswert oder sowas. Alleine diese Entscheidungsräume zu definieren, ist oftmals eine Sache, die wir als Berater mit den Kunden, mit den Auftraggebern zusammen machen, weil das nicht da ist, ne? Und genau dieses, wie viel darf ich denn, wann darf ich einen Gutschein geben, das ist oftmals einfach überhaupt nicht geklärt, von dem Budget mal ganz zu schweigen. Aber neben diesem Gutschein, was du ansprichst, was eine Sache für den Umsatz auch noch wichtig ist, was du nicht vergessen darfst, ist Up- und Cross-Selling. Weil ich habe den Kunden am Telefon.
Ach so.
Ne? Und das ist da am Telefon, ja, Chat, was auch immer, ne?
Ja,
Völlig egal, aber direkt,
genau.
gerade wenn man direkt in der direkten Kommunikation ist, auch das nicht vergessen. Ich habe den Kunden im direkten Kontakt. Ich kann ihn auch nochmal fragen, Mensch, du hast doch jetzt gerade Item X gekauft. Dazu passt doch, also Fahrradhändler, habe ich ein Beispiel gehabt. Wir haben da gerade einen neuen Gepäckträger oder die neuen Taschen sind jetzt endlich da,
Ja,
habt ihr das schon
stimmt.
gesehen. Auch das in Sachen Umsatz echt nicht vergessen. Auch das ist was, was wenige Serviceorganisationen auf dem Schirm haben, leider. Das ist ein Riesenpotenzial.
Das ist auch nochmal spannend, ne? Dass die auch nochmal Vertrieb relativ gut können, ja, und da geschult sind an der Stelle. Also das fand ich auch immer spannend eigentlich. Und wer das, glaube ich, gut lebt, und so ein Amazon-like, weil das macht ja auch Amazon, ne? Also die diskutieren mit dir ja nicht lange, wenn irgendwas kaputt ist. Die sagen, behalt das, ganz ehrlich, ich schicke dir schon mal ein neues zu, ja, oder während du die Retoure schickst, schicke ich dir schon ein neues, obwohl die noch gar nicht da ist und obwohl ich das noch gar nicht geprüft habe, weil die auch sagen, Customer first, und die nehmen das wirklich zentral, und alles andere kann ich dann später regeln, ne? Und wenn ich sehe ja auch, ob der mich ausnutzt oder nicht, ne? Wenn er das
Genau.
immer wieder macht, meine Pappenheimer kenne ich natürlich auch, ne?
Dafür brauchst du ein
Und
gutes CRM-System, genau.
ja, genau, und da kommen wir ja gleich noch zu, warum Daten so wichtig sind, ja. Aber glaube ich, um noch mal so ein bisschen tiefer in das Thema, weil sich vielleicht manche nicht immer so mit Serviceorganisationen in dem Bereich tummeln. Du hattest in deinem Vortrag auch ein paar, so vier zentrale Erfolgsfaktoren genannt, ne? Du hattest gesagt, Wissen, Integration, Systeme und Daten, ne? Und was macht denn aus deiner Sicht diese Kombination so wirkungsvoll? Und da scheitern ja die meisten. Also an welchen dieser vier Dinge und scheitern denn die meisten Unternehmen dann auch?
Ja, tatsächlich ist diese Kombi auch so wichtig, weil die halt auch so miteinander zusammenhängen, ne? Also wenn du keine vernünftigen Systeme hast, dann sind die auch nicht integriert und dann hast du keine übergreifenden Daten zwischen den Systemen. Also gerade diese drei Faktoren hängen super eng zusammen. Und deswegen die Frage, wo scheitern die meisten? Ehrlich gesagt, wenn sie scheitern, scheitern sie meistens grandios an allen Punkten. Also es ist nicht so, dass man sagt, also das Kritischste ist meistens die Technik, die technischen Systeme, weil die halt am schwersten zu ersetzen sind, gerade wenn man irgendwie ein Altsystem hat, was dann irgendwann nicht mehr sich mit anderen Systemen zusammenflanschen lässt und so weiter. Das ist das, was am schwierigsten ist. Aber wenn jemand verstanden hat, wie es geht, dann hat er eigentlich diese vier Dimensionen im Griff. Oder es sind halt oftmals auch Leute in den Serviceeinheiten, im Management, die nicht wissen, wie es geht. Das muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Also das ist das, was wir leider Tag ein, Tag aus sehen, dass im Service Management immer wieder Manager landen, die da einfach hingeworfen wurden, muss man böse zu sagen. Mehr oder weniger freiwillig dann auch oft. Das heißt, es sind Leute, die nicht wissen, was da passieren muss. Was diese vier Faktoren zum Beispiel auch ausmacht, wie man die zusammenspielen muss. Das heißt, es fehlt da einfach auch das Wissen darum, wie manage ich so eine Serviceorganisation? Das ist nicht einfach. So eine Serviceorganisation ist wie ein großes Uhrwerk, sage ich immer. Es sind wahnsinnig viele Zahnrädchen,
ja. Die
müssen alle ineinander greifen.
Und vor allen Dingen ist das ja so, ich meine, da tummeln, klar habe ich mal ein CRM-System dieser Welt gesehen, ja, oder auch eine Warenwirtschaft, weil ich halt eher aus dem Controlling-buchhalterischen Thema komme. Aber die Serviceorganisation hat ja meistens auch nochmal eine eigene Software, weil die da nochmal anders mit Textbausteinen oder anderen Dingen, und da ist das, glaube ich, so wichtig, und das verkennen, glaube ich, viele, wenn der Kunde anruft und ich möchte ihm dann ein Problem lösen und ich muss jetzt erstmal in jedes System, steht da vielleicht eine Notiz im CRM, was hat er überhaupt gekauft, dann muss ich in die WAVI gucken, ist die Retoure überhaupt schon da, wann ist das rausgegangen, und normalerweise, ich glaube, wenn du sagst, ja, Integration und Systeme und Daten, wenn das gut integriert ist, muss der praktisch aus seinem Tool gar nicht raus, sondern es werden gewisse Informationen gespiegelt, glaube ich, ne, wo man sagt, es gibt so Kernelemente und Buchungen in den anderen Systemen, die werden rübergezogen, dass der auch in seinem, ich glaube auch, ne, das ist ja so, in den guten Service-Tools sind diese Sachen teilweise integriert. Und es gibt mal, glaube ich, wenn du tiefer reinsteigen musst, ich glaube, dann, glaube ich, gehst du, wenn, dann in die anderen Systeme nochmal.
Selbst noch mal, dann sollten es, weil du gut integriertes System hast und sei es auch nur virtuell integriert, dann hast du so eine Art Agent-Desktop, nennen wir das. Das haben wir bei eBay damals schon vor 20 Jahren, als wir da bei eBay waren, haben wir schon über den Agent-Desktop philosophiert und wollten das bauen. Das war damals einfach noch schlecht und möglich. Inzwischen geht das und inzwischen funktioniert das auch gut, dass praktisch ein Desktop da als ein Tool ist, was sich die Daten aus den anderen Systemen rauszieht, wenn man es sauber integriert hat. Aber dann setze ich natürlich als Agent da und sage, ach ja, guck mal, da ruft der Dennis an, der hat schon hier 5 Bestellungen gehabt oder ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, der meldet sich hier per Chat und ich sehe, da ist eine E-Mail auch schon. So sollte das eigentlich sein. Und idealerweise habe ich dann das Wissen auch integriert, das ist ja der Faktor Wissen, also irgendein Wissensmanagement, wo drin steht. Übrigens, das ist die Lösung für das Problem, was Dennis hat.
Und das kennen viele ja sogar, also gerade im Controlling, ne, weil die sich meistens mit BI-Landschaften dieser Welt auskennen, und da ist das selbstverständlich, weißt du, die ziehen sich aus dem Accounting die Daten da rein, dann noch aus der Logistik die Daten und kriegen mehr oder weniger, könntest du praktisch in der BI sogar, kannst sogar sehen, ist das Midline, Pipeline, ich ziehe mir auch noch die Stammdaten von dem Kunden mit rein, ich habe so 360 Grad Sicht auf den Kunden, das kennen die eigentlich und reporten da auch fleißig drauf, aber der Serviceorganisation bieten sie so ein System dann im Zweifel nicht
an. Die träumt
und
davon.
Sich dann mühevoll, genau. Und wenn die den Finger heben und sagen, ich bräuchte da was, dann wird das vielleicht auch manchmal so ein bisschen abgemüht. Ach Quatsch, ist ja alles da, braucht ihr doch nicht. Ne? Die anderen brauchen ja auch sowas nicht. Und ich glaube, das ist schon wichtig, so wie ja auch eine BI ihre Daseinsberechtigung hat als zentrale Datenplattform, ist das ja eine zentrale Informationsplattform, die ich einfach brauche, glaube ich, um den Kundenfokus da irgendwie zu halten.
Absolut, ne? Also alleine für den Agenten, damit er eben den vollen Blick hat auf das, was Dennis da so gemacht hat in der Historie, aber auch fürs Management, damit ich eben sehe, okay, es gab so viele Chats heute, es gab, die haben im Durchschnitt so und so lange gedauert, so viele Agenten waren dabei live, so viele konnten die parallel arbeiten, das ist die AHT, wie schnell haben die denn eigentlich geantwortet? All diese Daten, wenn ich mir die auch noch aus verschiedenen Systemen rausziehen muss als Manager oder als Reporting Manager an der Stelle oder Analyst, Datenanalyst, du wirst wahnsinnig. Aber es ist leider Realität so. Deswegen sage ich, diese Integration der Systeme, sodass du einen umfassenden Blick auf die Daten hast, ist super entscheidend für den Erfolg der Organisation.
Und so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen die Überleitung, glaube ich, zu Frage 3. Du hattest gesagt, die Daten, das war ja auch gerade so Wissen, Integration, Systeme und Daten, das sind so die 4 Themen. Ich meine, Wissen, können wir gleich auch noch was zu sagen, glaube ich, wie wichtig das ist, so Erfahrungspunkte irgendwo wegzuschreiben, dass ein anderer das dann weiß, wie wir damit umgehen oder wie man vielleicht auch irgendwas antwortet. Aber das Thema Daten, der Schlüssel eigentlich da, sowohl für die Steuerung der Serviceorganisation selber, aber ja auch, also wir begleiten das im Controlling ja auch die Serviceorganisation eigentlich, ja. Also aus Finanzsicht natürlich auch, weil wir interessieren uns ja auch, ich weiß, dass ich damals bei Rebuy und Brands for Friends, wir haben dann da auch teilweise immer geguckt, was kostet uns denn ein Anruf, ne? Also was kostet eine E-Mail versus Anruf? Schicke ich meine ganze Mannschaft jetzt lieber den ganzen Tag E-Mail-Backlog abarbeiten oder schicke ich die eher ans Telefon, was dann im Schnitt deutlich länger dauert, ne? Und auch kostenintensiver ist, aber ich auch eine andere Kundenbetreuung hinbekomme. Ja?
Und du auch eine Lösungsrate hast.
Ne? Also, und das hat ja alles was mit Kennzahlen im Hintergrund zu tun. Ja, das sieht man nicht immer direkt in den Umsätzen und in den finanziellen Kennzahlen, aber welche Kennzahlen sind denn aus Serviceorganisationen Sicht wichtig? Was sollte man denn, wenn du eine gute Serviceorganisation aufstellen willst und du willst gucken, bin ich on track, wie performe ich, was sind denn so typische Kennzahlen, die ihr dann trackt?
Also ich geb dir mal drei, weil also es ist kaum etwas so gut messbar wie die Serviceorganisation, weil du hast zu allen Kontakten, hast du Timestamps, hast du Durations, hast du die entsprechenden Logtimes für die Agents und so weiter, du hast Qualitätskennwert, Kennzahlen, du hast seitenweise KPIs. Ne? Also teilweise ist es wirklich schwierig, den Überblick zu behalten, was bedeutet dieser KPI eigentlich, wo wird er getrackt und wie wird er jetzt eigentlich genau gemessen? Also alleine das, die Definition der KPIs, habe ich schon endlose Diskussionen mit externen Dienstleistern zum Beispiel geführt. Wo messt ihr das? Wie setzt ihr das in Relation wozu? Deswegen schreibe ich das, wenn ich eine Ausschreibung mache, schreibe ich das genau diese Definition immer in die Ausschreibung mit rein, damit wir genau wissen, wie messen wir die Erreichbarkeit, wie messen wir die AHT etc. Sonst kommst du auf keinen grünen Zweig. Also es gibt endlos viele Daten, will ich damit sagen. Mhm. Aber so die zentralen drei, die ich mir zuerst angucke und fokussiert angucke, das ist einmal, was du gerade gesagt hast, der Kostenfaktor, also genau der Cost per Contact. Also was kostet mich ein Kontakt im Service auf den verschiedenen Kanälen? Das ist eine ganz wichtige Sache natürlich, um zu wissen, wo fokussiere ich mich, wie kann ich optimieren und so weiter. Also das hilft auch, interne Probleme zu identifizieren und zu gucken, wo sind die Hebel, wo gehe ich rein, wo gehe ich es eben nicht. Also das ist der Kostenfaktor. Und in der Steuerung der Kontakte sind es zwei. Das ist einmal die Kontaktquote, die ich angucke, und einmal die First Contact Resolution. Bei der Kontaktquote geht es um die Frage, wie oft kontaktiert mich ein Kunde pro Monat, pro Jahr, wie auch immer. Also gibt es zum Beispiel ein Benchmark, wo ich weiß, in der Energieversorgung ruft jeder Contract meldet sich ungefähr 1,2 Mal pro Jahr. Das ist die Kontaktquote. Und es gibt für unterschiedliche Branchen natürlich dann unterschiedliche Benchmarks. Also 1,2 wird überall funktionieren, weil im E-Commerce ist es deutlich höher.
Ja, da haben wir vor allen Dingen anders gemessen. Ich glaube, weil wir so viele Pakete rausgeschickt haben, haben wir gesagt, alle 10 Pakete ist irgendwas. Ja, ne? Und da haben wir, glaube ich, daran konnten wir dann sehen, wow, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt melden die sich schon alle 6 Pakete. Irgendwas läuft gerade in der Logistik schief oder so, ne? Weil die Quote ging auf einmal innerhalb von 3 Tagen so deutlich nach oben, dass wir gesagt haben, wow, jetzt müssen wir mal mehr oder weniger die Supply, das ist ja, was du auch, glaube ich, gerade sagtest, ne? So ein bisschen die gesamte Supply Chain. Wo hängt's denn da? Und das ist auch so ein bisschen wieder dieses, was ich nicht verstehe, dass Serviceorganisationen so stiefmütterlich behandelt werden, weil die sind ja auch, jetzt mal unabhängig davon, dass sie den Kunden an der Strippe haben und direkt vielleicht auch Probleme lösen an der Stelle und auch mal nochmal ein Budget haben und dem was Gutes tun, die wissen einfach sehr gut, an welcher Stelle deine Prozesse nicht sauber laufen. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch, da hatten wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, aber wo du es gerade sagtest, dann so eine Kennzahl, finde ich, ist für andere Organisationsteile wie Controlling oder wer auch mal über Strategie nachdenkt und so weiter, glaube ich, sehr wertvoll. Und ich glaube, es ist eine gute Organisation, die sich regelmäßig mit der Service-Organisation austauscht, weil die meistens ja dann weiß, guck mal, wir haben das und das Problem im Marketing, wir haben das und das Problem in der Logistik, ne? Weil ihr ja genau rückwärts geht, glaube ich, und auch rausfinden wollt, um dieses Wissensthema ja auch zu füllen. Ich muss ja meine Erfahrung sammeln, woran liegt es denn, damit ich den nächsten Kunden direkt besser bedienen kann, der vielleicht in das gleiche Problem gerauscht ist. Ne?
Genau, und also diese Kontaktquote ist super wichtig aus genau den Gründen. Das zeigt einfach, wenn gerade irgendwo was schief läuft, ändert sich die Kontaktquote relativ schnell. Na, und auch gerade wenn man über Skalierbarkeit, also Scale-Up, machen wir relativ viel Optimierung von Scale-Ups, ist eine der ersten Kennzahlen, die wir angucken, die Kontaktquote, gucken dann an, was ist der Benchmark für die Industrie und sagen dann, Leute, das sind zu viele, lasst uns mal kurz drüber reden, was eigentlich los ist und wo die internen Prozesse nicht funktionieren, warum müssen sich die Kunden so oft melden. Weil erst dann komme ich in die Skalierbarkeit. Jetzt gerade wieder ein Scale-Up, die genau das gesagt haben, wir sind gewachsen von 200 auf 1000 Mitarbeiter und sind rein über zusätzliches Personal gewachsen. Da sage ich, okay, lass uns mal über die Kontaktquote reden und schauen, wo ihr eigentlich steht und wie wir da die Kurve der Kontakte praktisch abflachen können. Es geht ja nicht, dass ich linear wachse oder Kundenwachstum da ist und die Kontakte linear mitwachsen. Das ist ja Quatsch. Das will ja keiner.
Nee, und vor allen Dingen ist ja, du erkennst ja auch da immer dann, glaube ich, dass die Prozesse überhaupt im Unternehmen, also jetzt mal unabhängig von der Serviceorganisation, aber da kommt das ja auch alles an und spiegelt das wieder, dass gerade wenn du in Wachstum gehst, solltest du eigentlich so gut von deinen Prozessen aufgestellt sein, ne, dass eigentlich ein Wachstum dich nicht stört, also bis zu einem gewissen Grad dich nicht stört, ne? Und ist, glaube ich, immer nicht gut, mit Menschen zu wachsen, ja. Also, dass du im gleichen Maße Personal aufbauen willst, weil je größer immer eine Organisation, umso komplizierter wird, so mehr Fehler passieren, ne? Die linke Hand weiß irgendwann nicht mehr, was die rechte, oder ich weiß nicht mehr, ab einer gewissen Mitarbeiterzahl, wo kommt meine Arbeit, die ich jeden Tag mache, eigentlich her, und wo geht sie danach eigentlich hin? Ne? Ich bin ja irgendwo nur ein Teil dieses Zahnrädchens. Und deswegen ist das, glaube ich, so wichtig, dass die Serviceorganisation bei vielen Dingen, glaube ich, einen Stuhl mit am Tisch hat. Bei vielen Dingen, ne?
Das
Glaube ich auch. Wir haben auch versucht, immer viel Serviceorganisationen mit an den Tisch zu nehmen, selbst wenn Marketing irgendwas plant. Ne? Und stell dir vor, der TV-Spot oder irgendwas ist besonders erfolgreich und es rauschen 5 LKWs mehr vom Hof als sonst, dann wird das auch irgendeine Lautstärke bei euch im Service verursachen.
ist der
Und
Klassiker, ja.
die werden dann ja auch oft nicht informiert. Ne? Und dann hängst du ja wieder im Service hinterher und sagst, ach scheiße, jetzt muss ich, keine Ahnung, temporäre Kräfte mir organisieren, ich schaffe das gar nicht. Dann hast du wieder eine negative, obwohl das ja ein erfolgreiches Thema anscheinend war, hast du wieder einen negativen Impact, weil du einen Backlog irgendwo produzierst und den gar nicht abarbeiten schaffst, weil du nicht vorher vorgewarnt wurdest. Achtung, du müsstest dich vielleicht anders aufstellen in den nächsten 2 Wochen, weil es könnte passieren, ne, wie in der Vergangenheit. Und ich finde das immer so schade, dass da diese Integration oft nicht stattfindet, ne?
Aber
Dass die.
tatsächlich war meine erste Rolle im Customer Service damals bei eBay, genau diese Schnittstelle aufzubauen zwischen der Serviceorganisation, die war ja riesig damals, bei eBay war die ja riesig und international und so weiter. Und die wussten nie, was auf Product-Seite was entwickelt wurde. Die haben alle 2 Wochen irgendeine Änderung gemacht auf der Seite, und die Agents wussten von nichts. So. Und das war das, mein erster Job, diese Connection zu bauen, mit den Product-Leuten zu reden, mit den Marketing-Leuten zu reden und immer eine Projektliste zu machen, zu sagen, okay, in 2 Wochen kommt das, in 4 Wochen kommt das, wir rechnen mit dem und dem Impact, so und so viele Kontakte mehr, das erwarten wir inhaltliche Fragen etc. Super wichtiges Thema.
Und es kommen ja auch viele technische Fragen dann manchmal beim Service an. Ne? Die fragen ja dann wirklich, die rufen wieder zurück und sagen, wo ist denn der Knopf, der letzte Mal hier noch auf dem Gerät war, der ist weg. Ne?
Ja, genau. Oder der ist jetzt, aber doch unten rechts, wieso ist er jetzt oben links?
Genau, jetzt ist er woanders. Und also selbst solche Fragen, ja, ist der? Also keine Ahnung, ich habe das Gerät schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also solche Antworten kriegst du dann von deiner eigenen Serviceorganisation, wenn du denkst, das ist vielleicht nicht so
Das
gut,
sind wir mal
wenn
dabei wissen.
ihr den letzten Produktrelease, wo es irgendeine Änderung gab, dass der Anknopf jetzt oben links ist anstatt unten rechts, dass ihr das selber. Aber genau das ist das Thema. Da kann der Agent am Ende vielleicht gar nichts für,
Stimmt.
weil die dann wieder nicht einen Stuhl mit am Tisch hatten. Zumindest zu den diversen Meilensteinen bei Projekten, die, ne, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier, jetzt ist es marktreif, jetzt wird es draußen released, egal ob das ein Software-Update auf der Seite ist oder wirklich eine neue Produktthematik ist. Oder auch nur ein TV-Spot im Fernsehen, dass man einfach nur vorgewarnt ist, Achtung, oder wir machen Print oder irgendwas, oder gehen auf irgendeine Messe und danach könnte ich auch irgendwie mehr Anrufe
Kurz über HSE konntest du immer
reinrauschen.
so schön sehen, wie die Spots liefen und wie die verschiedenen Sendungen liefen. Das macht einen
Verrückt.
irren Impact an den Service-Kontakten aus bei denen, weil die natürlich die Orders auch dann per Telefon annehmen und so weiter. Also ja, krasse Sache. Deswegen, Wissen ist zentral. Aber wir wollten noch 3 KPIs haben. Ne? Ich hab noch einen, entschuldige dir noch einen. Der dritte, den ich an alle Fälle immer angucke und auch früh angucke, ist die First Contact Resolution. Also die Frage, welcher Anteil der Kundenkontakte kann in einem einzigen Kontakt gelöst werden? Ne? Also, oder kommt dann der Kunde nochmal zurück und sagt, da habe ich nicht verstanden, was ist denn da los? Ne? Dann ist es kein First Contact. Dann ist es keine First Contact Resolution, sondern eben Ziel ist es natürlich, möglichst schnell dem Kunden sein Problem zu lösen. Und damit hast du eine First Contact Resolution. Das macht den Kunden auch happy, weil der Kunde ruft ja, oder ich sage mal, ruft an, kontaktiert dich ja, weil er ein Problem hat. Ne? Und das will er gelöst haben und das möglichst schnell. Das ist das, was Kundenzufriedenheit treibt. Kannst du jede beliebige Studie angucken. Das ist immer die Problemlösung, die Kundenzufriedenheit treibt. Genau, und wenn ich eben sehe, die First Contact Resolution ist nicht gut und nicht gut ist immer relativ, sehe ich auch da wieder, es gibt Probleme in den Prozessen. Denn meistens ist dann irgendein Zwischenschritt, wo der Agent dann nochmal was nachfragen muss oder nochmal ein Dokument anfordern muss oder intern nochmal was weiterleiten muss. Na, da gibt es 1000 Möglichkeiten und schwupp bin ich bei der First Contact Resolution von 50, 60%. Und das ist halt ein Albtraum, wenn du damit multiplizierst du ja letztlich die Kontakte, obwohl deine Kunden gar nicht so viele Fragen haben. Also das ist auch wirklich ein sehr, sehr essentieller KPI und das zeigt halt auch, ob die Agenten Ahnung haben, ob sie auch da wieder das Wissen haben, was sie brauchen.
Ja, genau. Wissen und Integration wahrscheinlich. Ne? Das müssten ja so die Themen sein, wo du sagst, okay, das hat jetzt erstmal nichts mit einem Prozess in der Logistik vielleicht zu tun. ne? Der ruft an und ich weiß, warum der anruft, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Ja, da fehlten wieder drei Teile auf der Palette, weil die, ne, das nicht auf die Reihe kriegen, immer dieses Sonderteil damit draufzulegen. Weiß ich, liefern wir ihn nach. Aber ich muss jetzt erstmal nochmal nachfragen und ich rufe sie gleich zurück, ne? Das wäre dann doof. Ne? Das müsste
Genau.
der A jetzt entscheiden und auch jetzt in seinem System nochmal was anklicken, dass das sofort nachgeliefert wird, ne? Und der sich nicht nochmal melden muss. Oder sogar, dass eine automatische E-Mail nachher rausgeht an denjenigen, ne? Irgendwie wurde nachversendet oder sonst was. Solche Sachen hast du ja auch klassisch im B2B-Bereich, ne? Wo palettenweise irgendwas gekauft wird. Und das ist ja auch mal der Klassiker, da fehlt was, zu viel, zu wenig. Und das ist dann immer eine Integration der Systeme, ne? Wenn der, glaube ich, wenn der Agent nicht sofort helfen kann an der Stelle. Und damit, wenn du die drei Sachen aber anguckst, das sind so deine ersten KPIs, die du meistens anguckst, um überhaupt so das Grundrauschen, wo du schon mal siehst, okay, hier ist ein Kostenthema oder hier ist ein Integrationswissenlücke, ne? Da guckst du immer rein. Was gibt es denn danach noch? Was ist dann noch? Spannend. Guckt ihr euch, wir hatten, glaube ich, im Zirkel auch nochmal diskutiert, weil, das sagtest du ja gerade, es gibt so viele Daten und oder KPIs, die ich messen kann, weil ich praktisch gerade im Service immer runtergucken kann, bis auf den einzelnen Mitarbeiter und gucken kann, wie performant ist der an der Stelle, was wird da erledigt. Das ist aber immer auch ein Betriebsratsthema, ne? Da sitzen wir, hören wir ganz oft, dass das schwierig ist. Wie geht ihr denn damit um? Also ich will jetzt nicht den Betriebsrat verteufeln, das hat ja auch seine Daseinsberechtigung, aber
Alles
ich
gut.
glaube, du musst ja, wenn der Service von einem Mitarbeiter auf den anderen deutlich schlechter ist oder besser ist, dann müsstest du ja A wissen, oh, wenn der so viel besser ist, was macht der denn so viel anders? Dann könnte er das den anderen ja mal mitteilen. Aber wenn ich das gar nicht messen darf, dann habe ich auch das nicht, weil der Betriebsrat das verhindert, weil er sagt, Einzelpersonen darfst du aber nicht. Wie geht ihr denn mit, könnt ihr das immer nur gruppenweise machen oder wie geht ihr denn mit dem Thema um?
Also es ist unterschiedlich. Gruppenweise ist tatsächlich so eine Zwischenlösung, die natürlich mäßig begeisternd ist, weil man sich damit ja nur den Mittelwert dort irgendwie einfängt und nicht mehr weiß, wer es wirklich ist und wo man dann intervenieren kann oder muss oder auch was Gutes abgreifen kann. Was wir auch viel machen, und das geht dann vor allem dann in Zusammenarbeit mit den Dienstleistern, und die, immer haben wir dasselbe Thema, ne? Die Dienstleister arbeiten ja oft auf den Systemen der Auftraggeber. Und damit kannst du theoretisch, da kann der Auftraggeber die Performance eines einzelnen externen Mitarbeiters sehen. Geht natürlich datenschutztechnisch einfach auch schon mal gar nicht. Womit wir dann arbeiten, häufig ist einfach die Anonymisierung, also die Pseudonymisierung ist das richtige Wort. Das heißt, das steht da halt nicht Lieschen Müller, sondern Antonia Schulze. So, das heißt, gegen andere Namen oder heißen Mitarbeiter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben immer noch die Performance der einzelnen Mitarbeiter im Auge, aber halt eben der Dienstleister weiß dann noch, wo es hingeht, wo wir die Dienstleister auch teilweise sind, und da wird spannend, auch Betriebskette haben.
Ja, genau. Und wo
Aber
du noch bei. Ja, nee, sag mal.
die Betriebsräte bei den Dienstleistern sind meistens so weit, dass sie halt verstehen, dass es ihr Business ist und dass sie mit den Daten einfach nicht hinterm Berg halten können.
Und du hattest auch noch gesagt im Zirkel, glaube ich, das ist auch immer spannend, wenn ihr jetzt Dienstleister habt, ne? Also First Level Contact oder so und ihr macht Second Level oder wie auch immer, wie rum, dass ihr, und das, da bist du auch oft involviert, dass bitte der externe Dienstleister mal bitte geguckt wird, was rechnet der da eigentlich ab? Und eigentlich, wenn ich das mit meinem System, glaube ich, abgleiche, kann das gar nicht sein. Das sind viel zu, so viele Aufträge hatten wir gar nicht oder so viele Kontakte hatten wir gar nicht. Was sind denn da immer so, du hattest irgendein Beispiel, glaube ich, gesagt, was irgendwie nicht stimmte, was ihr korrigiert
Ich
habt mit
hatte
dem?
gerade gesagt, wir haben gerade einen Kunden, noch aktuell eine Bank, wo es zwei externe Dienstleister gibt und wo wir einfach mal in die Verträge reingeguckt haben, was da eigentlich sie abrechnen dürfen im Vergleich zu dem, was sie abrechnen. Und sind auf eine monatliche Diskrepanz von 240.000 Euro gekommen. Also sprich, die haben jeden Monat, nochmal, monatlich 240.000 Euro zu viel abgerechnet, weil sie einfach, weil es im Vertrag einfach nicht sauber definiert ist. Also ich sage immer platt, was ist eine Stunde? Das ist eine Diskussion, die kannst du im Callcenter-Bereich, kannst du die endlos führen. Also ist jetzt eine Stunde,
Da wird immer auf und abgerundet.
fängt die Stunde an, wenn ich an der Tür meinen Ausweis reinziehe, oder fängt die Stunde an zu ticken, wenn ich mich ins System einlogge, und wenn dann ja, in welches? Oder fängt die Uhr erst an zu ticken, wenn ich beispielsweise einen Call oder einen Chat annehme? Völlig unterschiedliche Dinge. Und das musst du halt vertraglich regeln. Und das sauber vertraglich zu regeln und das dann noch zu tracken und dann in der Rechnung nachzuvollziehen, ist schon eine Kunst, möchte ich fast sagen. Für manche zumindest.
Also Genau, für alle die, die praktisch kein eigenes großes Service-Team haben, ja, sondern einen externen Dienstleister beauftragt haben um die große, dann ist das zumindest ein Hinweis für alle. Guckt da nochmal ruhig rein und gleicht das nochmal ab. Und im Zweifel mit ChatGPT, das ist vielleicht auch die Überleitung zur vierten Frage. In ChatGPT kann man ja wunderbar immer heutzutage, ach, ich habe keine Lust, mit 30 Seiten Vertrag durchzulesen, ne? Und das Kleingedruckte. Und das siehst du einmal nach ChatGPT und dann kannst du natürlich toll Fragen stellen, ne? Gibt es einen Passus, ne? Was wird eigentlich alles abgerechnet? Kannst du mir mal eine saubere Aufstellung machen? Macht dir ChatGPT in Sekunden wunderbar, ohne dass du jetzt mit dem Textmarker dir die Sachen da irgendwie raussuchen musst. Das so ein bisschen als Überleitung zu dem
Da
Thema,
muss ich
weil
dazu
ein.
natürlich mal sagen, kannst natürlich auch den Berater deines Vertrauens fragen.
Ja, nein, das kannst du natürlich auch, weil ChatGPT wahrscheinlich nicht die Erfahrung hat, was wäre eigentlich marktüblich oder richtig an den Stellen. Also das nicht. Aber ich glaube, um nachzugucken,
Was steht
was
da
ist denn
drin?
nochmal im Vertrag definiert? Und können wir noch, und hier ist die Rechnung. Kannst du das mal bitte beides abgleichen, ob dir irgendwas auffällt, was eigentlich nicht zum Vertrag passt, was da an Positionen zum Beispiel ist, ne? Das kann heutzutage eine Maschine auch relativ gut. Und das ist also ein bisschen, glaube ich, das, was wir viel diskutiert haben. Und das passt so ein bisschen zu Frage 4, weil ein Punkt war das Thema Automatisierung im Service. Ja, also wie gelingt so ein bisschen aus deiner Sicht denn heutzutage der richtige Mix aus Self-Service, Chatbots, persönlicher Kontakt, das ist ja, oder sogar selbst sich einen Berater mal wieder ins Haus zu holen, der einen externen nochmal challenged, ne? Also, was ist denn so in dieser Automatisierungs-Chatbot, ChatGPT, KI-Thematik? Was ist, wie sieht es denn da im Service im Moment aus?
Na, da passiert natürlich mega viel, ne? Also auch gerade so die Frage, was macht man mit Self-Service, was macht man noch persönlich, was macht man mit einem Chat oder sonstigem Bot? Gibt ja auch Phone-Bots inzwischen. Das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Frage. Und da wäre meine Bitte immer mit dem strategischen Blick und mit dem Blick auf den Kunden das zu entscheiden und nicht nur mit dem Blick auf die Kosten. Abgesehen davon, dass KI nicht immer billiger ist, das muss ich auch gleich dazu sagen. Also das wird mit Sicherheit noch billiger, aber momentan rechnen wir viele Cases, wo wir sagen, rechnet sich vielleicht gerade so. Ne? Es ist so ein bisschen edge-casig oftmals. Aber wichtig ist an der Stelle einfach, überlegt euch, mit welchen Kunden ihr wie umgehen wollt. Ne? Also ich habe jetzt ein Beispiel, wir haben einen E-Commerce-Kunden, das ist ein junges Publikum, die gehen natürlich mit dem Chatbot ganz anders um oder die gehen auch easy in den Self-Service. Da muss ich nicht als erstes einen Telefonkanal anbieten. Wir haben aber auch parallelen Kunden, das ist ein Vertrag, ein Verlagshaus, also sprich Verlag wie, die bringen morgens die Zeitung noch an die Tür. Das heißt, die Klientel ist da im Durchschnitt um die 70. Da muss ich mir halt wirklich gut überlegen, mache ich was mit KI? Was mache ich mit KI und wie bringe ich das den Kunden nahe? Ja, also das ist wirklich eine strategische Frage, die man nicht nur mit Blick auf die Kosten beantworten sollte. Das wäre meine dringende Bitte, sondern schaut euch wirklich an, mit wem habt ihr es zu tun. Auch die Frage, was wollt ihr mit dem Kunden noch machen? Also sprich, wollt ihr dem was ab Cross-Selling machen? Dann würde ich den sofort immer in einen direkten Chat oder Call-Kanal, in einen möglichst persönlichen Kanal ziehen. Sind das Premium-Kunden oder sind das Massenkunden, wo man sagt, ja, bei Aldi würde ich, beim Aldi-Kunden würde ich jetzt überlegen, ob ich einen persönlichen Kanal anbiete oder ob ich alles über den Chatbot schrubbe. Aber wenn ich jetzt irgendwie Premium, wenn ich Porsche wäre, würde ich mir das gut überlegen.
Das ist ja einmal dann aber der Teil, der direkten Kundenkontakt hat, den ich dann entweder über die Maschine, den Bot oder den Menschen oder was auch immer machen kann. Aber es gibt ja bestimmt auch ganz viele Automatisierungen im Hintergrund, die erstmal gar nicht mit dem Kunden selber was zu tun haben. Also solche Thematiken, weil du hattest vorhin gesagt, wir sind ja beide damals bei eBay aufgeschlagen und der Customer Service, der europaweit in Berlin aufgebaut wurde, da waren ja, ich weiß gar nicht, wie viel Mann stark der nachher war, aber 800 Leute oder so,
900,
irgendwie sowas. Ja,
900,
genau,
ihr
sowas
alleine
hatte ich
das war
auch.
alleine draußen, plus der internen.
Ja, und das war ja, glaube ich, innerhalb von, weiß ich, wie vielen Monaten haben wir da ganz viele Menschen angestellt. Wir haben ja mehr oder weniger versucht, in Berlin jede Sprache, die wir in der Fußgängerzone, die wir da gehört haben, ach cool, du sprichst Spanisch, hast einen Job, ne, komm mal mit, ne? So haben wir den so Guerillataktikmäßig, da war ich teilweise mit in den Fußgänger, da sind ja alle, die dann irgendwie am Campus waren, haben mitgeholfen, den Customers zu füllen innerhalb von 3 Monaten oder so, weil das Europageschäft so stark gewachsen ist, dass man ja die Entscheidung getroffen hat, den in Berlin anzusiedeln, den europäischen. diese Sprachthematik, nur mal um das, das ist ja was eher im Hintergrund, wo zum Beispiel, ich glaube, das hören wir nämlich immer öfter, dass das jetzt sowieso ein guter Use Case ist und ich glaube, das ist auch prädestiniert für Service.
Ich liebe
dass du sagst, ich habe eine Serviceorganisation, da ist die Native Speaker, das sind eher alles Deutschsprechende. Ich bin aber international unterwegs. Selbst Chinesen schreiben mich an und Russen schreiben mich an und keine Ahnung, was für Schriftzeichen, Kyrillisch, Arabisch und so weiter da irgendwie unterwegs bin. Und es geht, glaube ich, heute so weit, dass diese ganzen Übersetzungen und das nicht erst seit ChatGPT, auch DeepL vorher schon und Google Translate vor ein paar Jahren, die waren schon so gut, dass, glaube ich, die E-Mails vorgefiltert werden können, egal ob die auf Portugiesisch reinkommen oder nicht, die werden ins Deutsche übersetzt. Das Team, was gerade da ist, oder in die Sprache von dem Team, was gerade in der Stunde hier arbeitet, da können ja auch ein paar Englischsprechende dabei sein oder was auch immer, und der antwortet auch in seiner Muttersprache und die schickt das aber wieder in Portugiesisch, die Maschine mehr oder weniger wieder raus. Weil das sind ja, glaube ich, spannende Dinge, die erstmal im Hintergrund passieren, die gar nicht so die Entscheidung haben, spreche ich jetzt den Kunden persönlich oder mit der Maschine an, sondern einfach so ein Thema, was früher, glaube ich, riesig war, was heute keine Angst haben muss, einen internationalen Service aufzubauen.
Du sprichst gerade von E-Mails. Wir sprechen schon lange nicht mehr über E-Mails. E-Mails ist oldschool zu übersetzen. Wir übersetzen nicht nur Chat in quasi Realtime, sondern inzwischen auch Phone. Das heißt, du rufst als Türke an, hast einen Deutschen am Telefon, es wird quasi Realtime übersetzt. Da ist noch ein ganz kleines Delay drin. Aber das musst du halt anmoderieren und sagen, hey, wir übersetzen hier parallel quasi. Es dauert alles einen Ticken länger, sonst ist der Kunde vielleicht ein bisschen überrascht. Dann kriegt der Agent das auf Deutsch und das wird der Output wieder auf Türkisch übersetzt. Es ist mega, ich liebe es. Also ich weiß noch, wie wir geblutet haben, um irgendwie Niederländisch-Speaker, Dutch-Speaker-Team aufzubauen. Also es war unglaublich teuer.
Unglaublich teuer, wo du sagst, das Thema Sprache im Service heutzutage oder überhaupt in deiner gesamten Organisation. Ne? Du kannst ja auch das Thema im Service lösen und danach ja auch rübertragen in die gesamte Organisation. Ne? Also ich kann ja, auch intern hast du das ja. Du hast ja auch intern ganz viele Service-Teams. Du hast ein HR-Team, was einen Service irgendwo anbietet. Ne? Du hast Accounting-Dienste und auch da multilingual bist du unterwegs. Ne? Und auch da, wenn du das Thema ja mal außen zum Kunden hingelöst hast, ja wunderbar, dann kann auch jeder in seiner Muttersprache HR schreiben und das wird mal eben übersetzt. Du kannst dann die gleiche Technologie auch da anwenden.
Ist schon
oder umgekehrt, wenn du das intern hast, mach das bloß auch für deinen Service, wenn du, und es auch heutzutage selbst in Deutschland, die Kunden werden ja immer internationaler. Ne? Du musst ja gar nicht in die ganze Welt schicken, um verschiedene Sprachen in deinen Kunden zu haben. Ne? Also ja, also das hat nämlich viel diskutiert, ne, das Thema.
Also wir haben also wirklich ganz konkret ein Beispiel, wo man bei einer Bank einen Vertrag neu verhandelt mit einem externen Dienstleister und der hat eben Team Deutsch, der hat Team Finnisch, der hat Team Polnisch, lauter, also Deutsch ist größer, aber Polnisch, Finnisch sind alle so 5, 6 Leute Teams, wo du dann auch ein Problem hast, die Phone-Zeiten abzudecken mit so einem kleinen Team. Wenn einer ausfällt, hast du sofort ein Problem, weil deine Erreichbarkeit nicht mehr da ist, etc. Diese ganzen Pain-Points, wo ich gesagt habe, lasst uns nochmal kurz überlegen und neu nachdenken und was geht jetzt eigentlich? Ich habe gesagt, sucht euch einen Dienstleister, der ein Team aufbaut mit genau dieser Parallel-Translation-Thematik. Dann braucht ihr nicht diese ganzen Mini-Teams mehr supporten und auszahlen. Ich meine, du zahlst für diese entsprechenden Sprachen halt auch mehr Geld. Ja. Und das ist super schwierig zu managen, diese ganzen kleinen Teams.
Und ich glaube, wir wissen auch noch gar nicht, wo diese ganze Thematik ChatGPT, KI, also es gibt jetzt mehrere Large-Language-Modelle, ich nenne zwar immer ChatGPT, aber es gibt mehrere, aber ich glaube, wir wissen auch gar nicht, wo die ganze Reise in 4, 5 Jahren hingeht. Ne? Also wir sind so viele Anwendungsfälle, kann der Bot eigentlich auch, also gerade intern, wenn das erstmal auch keinen Kundenkontakt hat, dass der mir intern eigentlich helfen kann. Ja. Ja, guck mal, wir haben schon wieder 39 Minuten Content auf der Uhr und ich glaube, die Reise bis hierhin war schon spannend und deswegen finde ich das immer so wichtig, glaube ich, dass das Service-Team selber irgendwie eine andere Daseinsberechtigung im Unternehmen bekommt, dass es nicht stiefmütterlich behandelt wird, weil das leider in vielen Unternehmen immer noch so der Fall ist. Das sollte schon mittendrin, ist es ja auch, ne, ein zentraler Anlaufpunkt, sollte für viele auch eine Wissensquelle für andere Abteilungen im Unternehmen sein, ne? Weil die dann Logistik, Produktion, jeder kann zu denen regelmäßig in den Austausch gehen und sagen, hast du irgendwas für mich, was du festgestellt hast, was am Telefon oder im Chat oder wo auch immer wieder aufpoppt, wo ich mich verbessern kann in den Prozessen, ne? Was den Kunden stört und so weiter, ne? Dass dieses Feedback da ständig weitergetragen wird in den Organisationen. Macht ihr eigentlich ein NPS, also Net Promoter Score, nur im Servicebereich? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Das, weil,
Also
wenn du ja sagst, wie zufrieden warst du danach, ne, das wird ja oft einmal abgefragt, zumindest online sieht man sowas.
ja, ich finde, das macht für Product total viel Sinn.
Okay.
Für Service macht das aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, weil normalerweise meldet sich der Kunde ja bei dir als Organisation, wenn er ein Problem hat. Ne?
Ja.
Und dann frage ich doch nicht, würdest du mich weiterempfehlen? Also ich finde,
Ach
das
so,
widerspricht sich
ja.
einfach in sich. Weißt du? Das ist für mich so ein
Ja.
Mental Dismatch, wie gesagt,
Was
Mismatch.
ich aber immer mache, ist dann immer, wenn mir gut geholfen wird, egal wem, weil ich finde das einfach nur zu Recht. Und die Freunde, da kriegt man auch immer ganz nette E-Mails zurück, ja. Und dann sieht man auch auf einmal, dass es keine Textbausteine mehr sind. Wenn ich nettes Feedback, und ich finde, das gehört sich manchmal einfach dazu, wenn die sich Mühe gegeben haben und selbst wenn ich die am Telefon hatte, schreibe ich immer gerne nettes Feedback zurück, dass ich gerade einen guten Service erlebt habe. Und ich schreibe auch zurück, wenn das nicht gut war. Und dass sie bitte dieses Feedback an das gesamte Team weitergeben. Ne? Und dann bekommt man meistens auch nochmal dann wirklich tolles Feedback. Und ich glaube, die freuen sich einfach auch,
Die
dass sie
freuen
sagen,
sich
okay, ich
total.
bin, ne? Also ich bin ja hier immer irgendwie an der Frontlinie und kriege den ganzen Tag übergebraten.
Das ist
Ich
genau
glaube,
der
da ist
Punkt.
das mal ganz wohltuend. Und deswegen mache ich das auch, weil ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, weil ich da ein bisschen so vorgeprägt, da ich bei Rebuy am Ende Teil des Managements war unsere Aufgabe, wir mussten einmal im Jahr immer, alle, die im Top-Management waren, mussten einmal im Jahr im Service den ganzen Tag ans
Vorbildlich.
Telefon.
Das würde ich mir für jede Organisation
Und
wünschen.
das war super, ja. Da saß ich mit dem Lawrence Leuschner selber und mit Tim Fronzek, die selber Rebuy gegründet haben und so weiter, saßen wir dann immer einen Tag oder wir sind auch einen Tag in die Logistik und haben mitgeholfen. Da, also das ist einfach so viel wert, weil dann verstehst du auch nochmal die Probleme sowohl der eigenen Mitarbeiter, warum es da und da an der Stelle hakt und auch die Probleme der Kunden nochmal ganz anders. Und auch die Kunden haben toll reagiert, weil die dich teilweise ja dann kennen und sagen, ach cool, ich spreche gerade mit dem Gründer und du sitzt am Telefon und mit dir darf ich sprechen, ne? Also das ist schon nett und das sollte man machen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Führungskräfte, dass die das vielleicht mal zumindest einmal im Jahr machen, mal den Customer Service, das Team begleiten. Das ist finde ich, einen sehr
Es
wertvollen
ist nicht
Impact.
nur fürs Management heilsam. Also ich habe auch Auftraggeber gehabt, die haben das wirklich systematisch durch die Teams auch rotiert. Ne? Also musste jeder praktisch mal 2, 3 Tage im
Gut.
Service
Ja,
mitmachen.
super,
Das ist
vielleicht
zwar ein
sogar das. Ja.
gewisser Aufwand natürlich, aber du hast auf einmal so viel mehr Verständnis in der
Ja,
Organisation für den
absolut.
Service. Das ist frappierend anders.
Ja. Okay, das passt auch so ein bisschen. Also das wollte ich nochmal gerne loswerden. Also ich schreibe immer brav und das sollten alle, die gerade zuhören, wenn ihr einen guten Service erlebt habt, schreibt mal eine nette E-Mail zurück, da freuen die sich drüber.
Bitte.
Das passt auch so ein bisschen zu Frage 5, der Klassiker zum Schluss bei uns. Ja, den hat sich die Ute ja irgendwann mal ausgedacht. Wenn die gute Servicefee jetzt vorbeikäme und du hättest einen Wunsch frei, was wäre der
Habe ich nur einen? Den gebe ich doch immer
Ja, du hast nur
drei.
einen.
Ich kriege doch
Ja,
aber drei von der guten Fee. Nein, ich habe nur einen.
ja. Ja, ein.
Ja, dann schließe ich mich dir an. Also dem, was du gerade gesagt hast, tatsächlich den Service einfach in das Zentrum der Organisation zu rutschen über Customer Centricity nicht nur zu sprechen, denn wenn ich Customer Centricity leben will und vom Kunden aus denken will, dann brauche ich den Service, weil das ist der Kontaktpunkt zum Kunden. Die wissen einfach, was auf beiden Seiten los ist. Das sind die Moderatoren zwischen den beiden Seiten. Nehmt sie einfach ins Zentrum der Organisation, hört ihnen zu, setzt sie in die Meetings mit rein, auch im Management, gebt dem mehr Attention und schaut nicht nur auf die Kosten, sondern das Ganze hat auch einen strategischen Aspekt. Also was will ich denn mit den Kunden eigentlich tun? Ne, diese Frage kann mir kaum jemand beantworten, wenn ich sie stelle.
Ja, spannend. Ja, liebe Bettina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wahrscheinlich sollten wir das nochmal in ein, 2 Jahren wiederholen. Je nachdem, wo nämlich diese ganze Automatisierungs-KI-Thematik, weil das ist ja nicht nur, wir kommen ja aus Controlling Accounting, da ist das ja auch ein Riesenthema. Wo entwickelt sich die Arbeitswelt hin mit dieser KI? Das muss ja auch im Service einen Riesen-Impact in den nächsten 3, 4 Jahren wahrscheinlich haben.
Immens.
Da sollten wir wahrscheinlich uns nochmal in 2, 3 Jahren wieder
Gerne.
vor die Mikrofone setzen und mal gucken, wo wir dann stehen. Dann sieht die Welt wahrscheinlich schon wieder ganz anders
Ich
aus.
behaupte sogar, in einem Jahr sieht die schon ganz anders aus.
Ja, oder so schnelllebig, ne?
Es wird einfach alles schnelllebiger. Und das auch.
Ja. Liebe Bettina, vielen Dank für deine Zeit
Sehr, sehr
und
gerne.
dann melde ich mich einfach mal in einem Jahr nochmal oder
Na,
so. Dann gucken wir mal,
spätestens.
wie das ist. Cool, alles
Sehr
klar.
gerne.
Bis dann.
Ciao,
Tschüss.
ciao.